Der Tag, an dem die Erwachsenen verschwanden. Von Christian Geilus.
Matti schlug die Augen auf und gähnte. Er fühlte sich ausgeschlafen, was merkwürdig für einen Mittwoch war. Denn es blieben noch 3 volle Tage bis zum Wochenende. Eigentlich eine Ewigkeit und normalerweise der richtige Zeitpunkt für einen ersten Durchhänger. Aber Matti hing nicht durch, ganz im Gegenteil. Er fühlte sich topfit. Er sprang aus dem Bett und öffnete das Rollo an seinem Fenster. Helles Licht schien ihm entgegen. Ziemlich komisch für 7 Uhr morgens. Normalerweise war es da noch dunkel. Nachdenklich trottete Matti über den Flur ins Wohnzimmer, wo normalerweise der gedeckte Esstisch auf ihn wartete, mit Kakao, Toast und Ei. Sein Vater briet Speck in der Pfanne und seine Mutter studierte die Morgenzeitung. Sie wünschten sich gegenseitig einen guten Morgen. Matti ließ sich das Frühstück schmecken und fuhr dann mit dem Rad zur Schule. Normalerweise. Aber als Matti heute das Wohnzimmer betrat, war der Tisch nicht gedeckt. In der Pfanne briet auch kein Speck und von seinen Eltern fehlte jede Spur. »Mama? Papa?« Er latschte über den Flur zu ihrem Schlafzimmer. Auch hier herrschte gähnende Leere. Das Bett war zwar benutzt, aber seine Eltern lagen nicht drin. Komisch. Matti durchsuchte den Rest der Wohnung, aber auch der war verlassen. Es war niemand da, außer ihm. Ihm wurde mulmig zumute. Hatte er irgendwas vergessen oder handelte es sich bloß um einen Scherz? Eine Überraschung vielleicht? Aber sein Geburtstag war doch erst in ein paar Monaten. Matti schüttelte den Kopf. Aus irgendeinem Grund war im Augenblick nichts mehr so wie normalerweise. Mattis Blick fiel auf die Uhr. Der Sekundenzeiger bewegte sich ruckartig vorwärts. Na, immerhin steckte er nicht in irgendeinem Raum-Zeit-Dingsbums fest, in dem die Uhren rückwärts liefen und die Dinge total verrückt und... Matti riss die Augen auf. Wie spät war es? 10:15 Uhr? Ach, deshalb war es draußen hell. Das war die Sonne und Matti hatte voll verpennt. Er musste los, in die Schule, so schnell es ging. Hektisch putzte er die Zähne, nahm seinen Ranzen und hetzte los. Im Hausflur blieb er plötzlich stehen und sah an sich herab. Er stöhnte auf. Dann drehte er um und rannte in sein Zimmer, wo er sich rasch Klamotten anzog. Fast wäre er im Schlafanzug zur Schule gelaufen. Was für ein Chaos! Matti erreichte das Erdgeschoss, zog sein Mountainbike aus dem Verschlag unter der Treppe und verließ das Haus. Die Straße war wie ausgestorben. Aber was noch komischer war, sämtliche Parkplätze waren noch belegt. Normalerweise fuhren die meisten Eltern mit dem Auto zur Arbeit. Und wenn Matti sich zur Schule aufmachte, war die Hälfte der Wagen schon weg. Normalerweise. Matti hatte keine Zeit, darüber nachzugrübeln. Er musste in die Schule. Schnell. Also schwang er sich aufs Rad und radelte los. Einen Vorteil hatte die ungewohnte Situation. Weil auf den Straßen kein einziges Auto unterwegs war, konnte er richtig in die Pedale treten. Matti gab Gummi. Am Eingang zur Schule traf er auf Julia, die einen Kinderwagen vor sich herschob. Drin lag ihr kleiner Bruder. »Du nimmst Klaus mit zur Schule?« fragte Matti überrascht und stieg ab. Julia zuckte mit den Schultern. »Ja, ist ja keiner da, der sich um ihn kümmert.« »Deine Eltern sind auch futsch?« Julia nickte. Matti zog die Stirn kraus. »Meinst du, meine Eltern und deine sind zusammen los?« »Die kennen sich doch gar nicht, außer vom Elternabend vielleicht. Wieso sollten die zusammen weg sein? Und dann noch ohne uns was zu sagen?« Klaus brüllte los. »Er braucht die Flasche«, sagte Julia. »Ich muss rein.« Auf dem Schulhof spielten Lasse und Björn Basketball. »Was ist mit Unterricht?«, fragte Matti und schloss sein Rad an. »Frau Sirich ist nicht da«, sagte Lasse und warf den Ball zu Björn. »Und der Zwacker auch nicht«, sagte Björn und versenkte den Ball im Korb. »Und was ist mit euren Eltern?«, fragte Matti.
»Sind weg«,
erwiderte Lasse.
»Futsch«, sagte Björn, »so wie alle Erwachsenen.«
Er holte den Ball und begann zu dribbeln. Alle Erwachsenen sind verschwunden? Fragte Matti überrascht. Aber warum?
Haben vielleicht die Nase voll von uns Kindern, überlegte Björn. Obwohl, ich weiß auch nicht warum.
Er warf den Ball zu Lasse, der sich aber duckte, worauf die Pille ins Fenster hinter ihm krachte und die Scheibe in 1000 Scherben zersprang.
Pass doch auf, meckerte Björn. Pass doch du auf, schimpfte Lasse zurück.
Matti folgte Julia ins Schulgebäude. Auf den Fluren saßen Schülerinnen und Schüler, spielten Karten, lasen Comics oder hörten Musik. In der Mensa machten sich einige über den Kühlschrank her, weil sie zu Hause kein Frühstück bekommen hatten. Und in der Turnhalle übten ein paar Jungs Kung-Fu. Die Tür zum Klassenraum der 5a war geschlossen. Kein Mucks drang von drinnen heraus. Behutsam legte Matti die Hand auf den Griff und schob die Tür auf. Ein halbes Dutzend Schülerinnen und Schüler saß auf ihren Plätzen und brütete über irgendwelchen Zetteln. Matti und Julia wechselten einen erstaunten Blick. Es gab also doch noch Erwachsene, nämlich Frau Hummelbums, und die ließ gerade die Geschichtsarbeit schreiben.
»Ihr kommt zu spät«, sagte eine strenge Stimme. »Nehmt euch ein Blatt und fangt an, hurtig!«
Matti sah zum Lehrerpult, aber da saß nicht Frau Hummelbums, sondern Katharina Kleinmüller. Sie hatte die Brille auf der Nase nach vorn geschoben und sah die beiden streng an. »Was denn hier los?« fragte Matti. »Scht«, zischte Torben. »Ich muss mich konzentrieren.«
»Macht die Tür zu und nehmt euch ein Blatt«,
sagte Katharina mit einer Stimme, als würde sie barfuß durch feuchten Schlamm waten. Sie warf einen Blick auf ihre nicht vorhandene Armbanduhr.
»Ihr habt noch 10 Minuten. Wenn ihr euch beeilt, schafft ihr vielleicht gerade noch so eben eine 4.«
»Die Geschi-Klausur wird geschrieben?« fragte Julia ungläubig. »Ohne Frau Hummelbums?« Klaus spuckte den Schnuller aus und warf den Teddy aus dem Wagen. Dann brüllte er los. »Scht«, zischte Torben. Julia schob ihrem Bruder den Schnuller zurück in den Mund und drückte ihm den Teddy in den Arm.
»Frau Hummelbums ist abwesend«, erwiderte Katharina spitz. »Aber weil sie bestimmt nicht wollen würde, dass wir nur deshalb die Klassenarbeit nicht schreiben, habe ich ihren Unterricht kurzerhand übernommen. Und das ist ja auch logisch, weil ich die Klassenbeste bin.«
Sie grinste schief. »Und woher hast du die Aufgaben?« fragte Matti und pickte ein Blatt vom Pult. Es war voller handgeschriebener Fragen.
»Die habe ich mir ausgedacht«, erwiderte Katharina, »was leicht war, weil ich ja die Klassenbeste bin.«
Matti senkte den Blick. »Wie hieß eine berühmte russische Zarin?« las er die erste Frage vor.
»Katharina die Große«,
antwortete Julia.
»Wie lautet der Vorname einer deutschen Eiskunstläuferin?«
»Katharina Witt«.
»Wie heißt eine weltberühmte...«
Matti hielt abrupt inne und hob den Blick.
»Da kommt ja immer dasselbe raus.«
»Scht«, zischte Torben, »ich muss mich konzentrieren.« Klaus krähte. »Das ist doch voll der Quatsch«, schimpfte Julia und beruhigte ihren kleinen Bruder erneut mit Schnuller und Teddy. »Du kannst doch nicht einfach eine Arbeit schreiben lassen, dazu noch so eine dämliche.« Klaus krähte weiter. Julia senkte den Blick, dann nahm sie ihm den Schnuller aus dem Arm und den Teddy aus dem Mund.
»Doch, kann ich«, gab Katharina mit erhobenem Haupt zurück, »weil ich die Klassenbeste.«
Ein Schnuller flog ihr an die Birne, ein Teddy hinterher. Klaus brüllte wie am Spieß. Julia schnupperte.
»Ugh, die Windel ist voll.«
Sie hob ihren Bruder aus dem Wagen und legte ihn auf den Tisch vor sich.
»Oh, was soll denn das?«
fragte Torben empört. Aber Julia hatte die Windel bereits geöffnet und ein intensiver Geruch breitete sich im Klassenraum aus.
»Oh, ich krieg keine Luft mehr«,
schrie Torben und rannte hinaus. Die übrigen Schülerinnen und Schüler folgten ihm. Nur Katharina blieb, wo sie war, zog sich ihren Pulli über die Nase und meckerte,
»Ach, ihr kriegt alle eine 5, alle!«
»Ich check mal draußen die Lage«,
sagte Matti mit zugehaltener Nase und steckte Klaus den Schnuller in den Mund.
»Ob ich rauskrieg, wo die Erwachsenen hin sind?«
»Ja, viel Erfolg«,
wünschte Julia und wischte Klaus den Po mit Torbens Geschichtsarbeit ab.
»Ich hätte nichts dagegen, wenn sich mal wieder jemand anderes um mein Bruderherz kümmern würde.«
Matti ging zur Tür. Der hinter ihm herfliegende Schnuller verfehlte ihn nur knapp. Irgendwas Neues? Fragte Matte die beiden Basketballer auf dem Schulhof.
Nö, sagte Björn und drehte den Kopf zu ihm.
Und bei dir?
Der Ball flog an ihm vorbei, in die Scheibe hinter ihm. Klirr.
Oh, pass so auf, motzte er Lasse an. Pass doch du auf, motzte Lasse zurück.
Auf der Straße kam ein Wagen mit Karacho angebraust. Vor dem Eingang hielt er mit quietschenden Reifen an. Das Seitenfenster wurde heruntergelassen und ein Junge mit Sonnenbrille lehnte sich lässig heraus.
»Ey, Alter, kleine Spritztour gefällig?«
»Louis?« fragte Matti erstaunt und ging zu ihm. Der Junge tourte den Wagen im Leerlauf hoch. »Was ist das für ein Wagen?«
»Der von meinem Vater«, sagte Louis. »Ein SUV mit allem drum und dran. Hat sogar Fernseher und Internet.«
»Und wieso fährst du mit dem Wagen deines Vaters rum?« fragte Matti. Louis zuckte mit den Achseln.
Tja, »warum nicht? Die Straßen sind frei. Mein Vater, wer weiß wo. Man, wo ist das Problem?«
Matti zog die Stirn kraus. »Sagtest du, Fernsehen?« Louis grinste.
»Ich hab alles. Spring rein, Alter.«
Matti hastete zur Beifahrerseite und kletterte in den Wagen. Als er sich in den Riesensitz lümmelte, fühlte er sich wie ein Zwerg auf einem Thron.
»Kannst du denn überhaupt Auto fahren?« fragte er skeptisch.
»Tja, siehst du doch«,
gab Louis entspannt zurück und spielte mit dem Gaspedal. Matti sah nach unten. An der Unterseite von Louis' Turnschuhen waren dicke Holzklötze mit Klebeband befestigt.
»Und wo ist der Fernseher?« fragte Matti.
Louis drückte einen Knopf am Armaturenbrett. Auf der Beifahrerseite senkte sich ein Bildschirm von der Decke herab.
»Hat ein 1A-Plasmabild mit 3D-Dolby-Surround-Klang und eingebauten Subwoofer und...«
»Ja, mach einfach an«, unterbrach ihn Matti. Louis fummelte an den Knöpfen herum, aber es kam kein Bild.
»Komisch, kein Empfang, auf keinem Kanal.«
»Probier das Radio«, schlug Matti vor. Das gleiche Ergebnis.
»Kaputt«, sagte er. »Dabei ist der Wagen nagelneu.«
»Vielleicht liegt's ja gar nicht am Wagen«, überlegte Matti, »sondern am Programm. Das muss ja von irgendwoher ausgestrahlt werden. Von einem Sender. Und in dem Sender...«
»Ja, da arbeiten Erwachsene«, vervollständigte Louis den Satz. »Also empfangen wir nichts, weil nichts gesendet wird.«
Sein Gesicht nahm einen besorgten Ausdruck an.
»Meinst du echt, es gibt keinen einzigen Erwachsenen mehr? In der ganzen Stadt nicht?«
»Er sieht so aus«, seufzte Matti.
»Das ist ja super«, rief Louis begeistert aus. »Dann können wir endlich machen, was wir schon immer wollten. Bis in die Puppen fernsehen, Süßigkeiten futtern und mit Autos rumgurken. Oh, ein Traum wird wahr!«
»Zuerst müssen wir mal checken, ob das auch wirklich stimmt«, verpasste Matti seinem Kumpel einen Dämpfer. »Denn wenn alle Erwachsenen auf einmal verschwunden sind, gibt es wahrscheinlich einen Anlass dafür. So wie bei einem Betriebsausflug.«
»Oder eine Weihnachtsfeier«, überlegte Louis. »Vielleicht sind ja alle zusammen in die Ferien gefahren. Oder feiern irgendwo.«
»So viele auf einmal?« Matti rieb sich das Kinn. »Allein hier leben ja schon viele Menschen. Und wenn die Erwachsenen in anderen Städten und Ländern auch noch dazukommen, dann sind das bestimmt...«
»Ein paar Tausend?« fragte Louis.
»Eher Millionen«, sagte Matti.
Louis prustete los.
»Alter, stell dir vor, Millionen Erwachsene mit Weihnachtsmannmützen schunkeln und grölen. Stille Nacht, heilige Nacht!«
Er lachte sich scheckig. »Nur ist kein Weihnachten«, sagte Matti. »Und es sind auch keine Ferien. Wenn die wirklich zusammen weg sind, muss es einen anderen Grund geben.«
»Ja, ein Geheimgrund«, flüsterte Louis mit mysteriöser Stimme. »Ich habe schon lange vermutet, dass die Erwachsenen einer Geheimgesellschaft angehören. Ich meine, wieso sonst bleiben die bis in die Puppen wach, während unser eins schon um 8 in die Koje muss?«
»Die Frage ist, wo sind sie hin?« Matti drehte sich Louis zu.
»Fahr erst mal los, querbeet durch die Stadt. Vielleicht finden wir einen Hinweis, der uns auf ihre Spur bringt.« »Ah, geht klar, Alter«,
sagte Louis grinsend. Er schob seine Sonnenbrille zurecht, spielte ein bisschen mit dem Gaspedal und ließ dann den Asphalt Gummi schmecken. Auf der Fahrt beobachteten sie Kinder und Jugendliche, die die Gegend nach ihren Eltern durchstreiften. Andere nutzten die freien Straßen, um entspannt Federball zu spielen oder Inliner zu fahren. Einige Kinder hatten auf der Hauptstraße, auf der sich normalerweise endlose Kolonnen stinkender Autos im Schritttempo vorwärts bewegten, spontan einen Flohmarkt organisiert. Zwei der sechs Spuren waren mit bunten Decken und Planen gepflastert, auf denen Spielzeug und andere Sachen zum Kauf oder Tausch angeboten wurden. Manche Kinder jonglierten mit Bällen oder führten Zaubertricks vor. Eine vierköpfige Band hatte ihre Anlage aus dem Keller geholt und spielte ein Konzert. Die Sonne schien und es war eine richtig dufte Stimmung. Langsam Hunger, sagte Louis und rieb sich den Bauch. Ja, ich könnte auch einen Happen vertragen, pflichtete ihm Matti bei. Normalerweise kriege ich ja zu Hause Frühstück. Normal ist nix mehr, erwiderte Louis und setzte den Blinker. Dann lenkte er den Wagen zu einer leeren Tankstelle. Matti sah ihn verwundert an. Was wollen wir denn hier? Tja, was zum Futtern abgreifen, sagte Louis und stoppte den Wagen neben den Zapfsäulen. Gibt hier ja nicht nur Benzin, sondern auch eine Menge leckeres Zeug. Schokobrötchen, Lakritzstangen, Gummibärchen, Chips. Ich habe aber kein Geld dabei, sagte Matti. Louis zuckte mit den Achseln. Die Tanke gehört Evas Vater. Wir scheiben an und zahlen später. Louis streifte seine Schuherhöhung ab, dann trotteten er und Matti in den Shop. Er war menschenleer und bis auf das Brummen der Tiefkühlgeräte auch absolut still. »Irgendwas stimmt hier nicht«, flüsterte Matti besorgt. »Wir sollten lieber wieder abhauen.« »Nicht ohne Kiefergymnastik«, erwiderte Louis und tänzelte zum Süßigkeitenregal. »Oi, mein Magen ist hohl wie ein schwarzes Loch«, oder wie die Dinger heißen. Munter zupfte er bunte Tüten aus dem Sortiment. »Wir nehmen Leckschlangen, saure Gurken, Vampirlakritze, Tutti Frutti.« »Louis«, sagte Matti. »Kokoslutscher, wilde Frösche, ey, was ist denn das? Gummiobst. Naja, bisschen Vitamine schaden nicht. Louis, Salinos, Dauerlutscher, Kaugummi-Dreiecke, Louis, Cherryberries, Louis! Mann, Matti, ich komme ganz durcheinander, wenn du so...« Er drehte sich um und verstummte. Vor ihnen stand ein Mädchen und zielte mit einem Gewehr auf die beiden.
»Ganz ruhig«, sagte sie. »Und keine schnellen Bewegungen, verstanden? Ich habe einen sehr nervösen Finger.«
Sie kniff ein Auge zu und zielte mit dem Lauf der Waffe genau auf Louis' Sonnenbrille.
»Leg die Sachen zurück ins Regal.«
»Mensch, Eva«, seufzte Louis, »wir wollen doch nichts klauen. Wir haben nur gerade keine Kohle dabei. Kannst du nicht anschreiben?«
»Nur Bares ist Wahres«, erwiderte Eva, ohne mit der Wimper zu zucken. »Sag meinem Papa immer.«
»Wir haben Hunger«,
beharrte Louis und senkte den Blick auf den Süßigkeitenberg auf seinem Arm.
»Und wir nehmen ja auch nur das Nötigste mit.«
»Ich zähle bis drei«, gab Eva unbeeindruckt zurück. »Eins«,
hey, »komm schon«,
»zwei«, »ich mach doch keinen Quatsch«, »und drei«.
Sie drückte ab und das Geschoss flog los. Louis ließ vor Schreck die Süßigkeiten fallen. Der Pfeil flutschte gegen seine Sonnenbrille und blieb dort zitternd kleben. Louis nahm die Brille ab und zog ihn mit einem ab.
»Bist du irre? Du besudelst mir ja voll die Gläser!«
Angewidert betrachtete er den Saugnapf des Pfeils.
»Ist da etwas Spucke drauf?«
»Hier wird nix geklaut«, knurrte Eva. »Anordnung vom Chef.«
Matti hob erstaunt die Augenbrauen. »Ist dein Vater etwa da?« Eva schüttelte den Kopf.
»Nein, es ist futsch. Deshalb passe ich ja auf den Laden auf.«
»Schade«, seufzte Matti. »Und ich dachte, wir könnten endlich jemanden fragen, was mit den Erwachsenen passiert ist.«
Eva ließ die Waffe sinken.
»Ich weiß, was mit ihnen passiert ist. Zumindest mit meinem Vater. Ich könnte mir vorstellen, dass dasselbe auch mit den anderen Erwachsenen geschehen ist. Jedenfalls würde das ihr plötzliches Verschwinden erklären.«
»Was ist denn passiert?«,
fragte Matti neugierig.
Ich zeig's euch, erwiderte Eva und drehte sich um. Kommt mit.
Ich nehme eine Tüte Kokosbällchen mit, okay?
Sagte Louis und tänzelte hinter den beiden her. Kurz darauf saßen sie im Büro der Tankstelle, wo Eva sich am Computer zu schaffen machte.
»Ich habe mich ja auch gewundert, dass mich heute Morgen niemand geweckt hat«, erklärte sie. »Deshalb bin ich hergekommen, weil ich dachte, dass mein Vater vielleicht eine Extraschicht eingelegt hat. Aber er war nicht da, also habe ich den Computer gecheckt. Ich bin ja ziemlich oft hier, deshalb kenne ich mich mit dem System aus.«
»Was meinst du mit System?«, fragte Matti.
»Jede Tankstelle wird von mehreren Videokameras überwacht«, erklärte Eva. »Die zeichnen alles auf, was auf dem Gelände passiert, falls mal jemand tankt und abhaut, ohne zu bezahlen. Dann kann man anhand der Kameraaufzeichnung sein Nummernschild herausfinden. Und schon hat man den Zechpreller.«
»Klingt cool«, schmatzte Louis.
»Aber was hat das mit dem Verschwinden der Erwachsenen zu tun?«
Er schob sich ein weiteres Kokospärchen in den Mund.
»Ja, das werdet ihr gleich sehen«, sagte Eva und startete die Aufnahme von Überwachungskamera Nummer 3. Sie zeigte das Tankstellengelände neben den Zapfsäulen. Es war menschenleer.
»Die Aufnahme ist von gestern Nacht«, erklärte sie. »Wie ihr seht, ist niemand da, kein Kunde, nichts.«
Plötzlich leuchtete ein helles Licht auf und nahm fast den gesamten Bildschirm ein. Dann schwächte es sich wieder ab und ging in ein Pulsieren über.
»Was war das für ein Licht?«, fragte Louis.
»Keine Ahnung«, sagte Eva. »Aber vom Shop kommt es nicht.«
»Sieht aus, als wäre es neben der Tankstelle«, sagte Matti.
»Hast du keine Aufnahme von der Straße?«
Eva schüttelte den Kopf.
»Leider nein.«
Auf der Videoaufzeichnung öffnete sich die Tür des Tankstellenhäuschens und ein Mann trat heraus.
»Das ist mein Vater«, erklärte Eva. »Auch er ist von dem Licht überrascht.«
Evas Vater blieb stehen. Das Licht pulsierte stärker, nahm für einen kurzen Moment erneut den kompletten Bildschirm ein und verschwand dann wieder. Nur noch die matte Tankstellenbeleuchtung war zu sehen. Kein Pulsieren, kein Licht und kein Mann. Evas Vater war verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Das Mädchen stoppte die Aufnahme.
»Du glaubst, das Licht hat ihn verschluckt?«, fragte Matti.
Eva nickte stumm.
»Ja, aber das sieht man doch gar nicht«, gab Louis zu bedenken. »Weil das Licht genau in dem Augenblick aufleuchtet, als dein Vater aus dem Bild verschwindet. Vielleicht ist er auch einfach zurück ins Tankstellenhäuschen gegangen.«
»Ja, aber dafür war die Zeit zu kurz«, erwiderte Eva. »Außerdem müsste er dann auf einer anderen Kameraaufzeichnung erscheinen. Aber das tut er nicht. Das habe ich alles gecheckt. Er ist einfach weg«, sie seufzte. »Und dann ist da noch diese andere Sache.«
Sie ließ die Aufnahme erneut ablaufen und stoppte sie exakt in dem Augenblick, als das Licht das erste Mal aufleuchtete.
»Fällt euch was auf?«
Matti und Louis starrten auf den Bildschirm.
»Also, ich sehe nichts«, sagte Matti.
»Ich auch nicht«,
bestätigte Louis und fischte nach einem weiteren Kokosbällchen. Leider war die Packung leer.
»Die Zeit«, sagte Eva und zeigte mit dem Finger auf die Anzeige am unteren Bildschirmrand. »Der Lichtblitz erscheint exakt um Mitternacht.«
Matti zog die Stirne kraus.
»Du hast recht. Irgendwas ist um Mitternacht passiert und hat sämtliche Erwachsenen verschwinden lassen.«
Er hob den Kopf und machte ein nachdenkliches Gesicht.
»Was kann das gewesen sein? Und was können wir tun, um es wieder rückgängig zu machen?«
»Rückgängig machen?«, fragte Louis erstaunt.
»Warum sollten wir? Ohne Erwachsene ist es doch super, wenn ich nur an den ganzen Ärger denke, der uns erspart bleibt.«
»Ich will meinen Vater zurückhaben«, sagte Eva. »Und ich habe keine Lust, den ganzen Tag in der Tanke zu hocken und Kunden zu bedienen.«
»Ja, aber das brauchst du doch gar nicht«, erwiderte Louis. »Kommt doch eh keiner mehr, weil Kinder ja nicht Auto fahren dürfen. Außer mir natürlich.«
»Apropos«, sagte Matti, »hört sich das nicht genauso an, als würde jemand den Wagen deines Vaters starten?«
Louis spitzte die Ohren. Von draußen waren Motorengeräusche zu hören.
Ich fass es nicht. Da klaut jemand meine Karre.
Im Nullkommanichts war Louis aufgesprungen und stürmte aus dem Büro. Matti und Eva folgten ihm dicht auf den Fersen. Als sie das Tankstellenhäuschen verließen, rollte der SUV geradewegs auf die Ausfahrt zu.
Stopp!
Brüllte Matti und warf sich vor den Wagen. Der Fahrer riss das Lenkrad herum und das schwere Gefährt bumste gegen eine Mauer. Die Fahrertür wurde aufgestoßen und ein Junge sprang heraus, der deutlich älter war.
»Bist du irre?« rief er böse. »Fast hätte ich dich überfahren!«
»Auweia«, flüsterte Matti Eva zu. »Das ist Gunnar. Lass es, großer Bruder.« Louis sprang auf.
»Der Wagen gehört meinem Vater«, sagte er und plustete sich vor Gunnar auf. »Schlüssel her!«
Allerdings reichte er ihm nicht mal bis zum Kinn. Gunnar grinste schief.
»Dein Alter ist hier aber nirgends. Also kann er auch nicht seinen Wagen fahren.«
»Ich fahre«, sagte Louis bestimmt.
»Und mein Vater ist nicht alt.«
»Na, hast du überhaupt einen Führerschein?« fragte Gunnar frech zurück.
»Ich glaub nicht. Und ohne Führerschein fahren ist verboten. Ich dagegen.«
Er ging zurück zur Fahrertür.
»Hab einen Führerschein. Also darf ich auch fahren.«
»Mit deinem eigenen Wagen«, erwiderte Louis böse.
»Nicht mit einem geklauten.«
»Tja, wer sagt denn, dass ich ihn klau?« Gunnar stieg ein.
»Ich fahre ihn nur zur Seite, damit er nicht im Weg steht.«
Er schloss die Tür, startete den Motor und setzte den Wagen etwas zurück. Als Louis die dicke Delle in der Karosserie sah, stockte ihm der Atem. Gunnar ließ die Scheibe herunter und lehnte sich aus dem Fenster raus.
»Tja, dann geh doch zur Polizei, wenn's dir nicht passt. Würde mich allerdings wundern, wenn da jemand arbeitet. Sind ja alle futsch.«
Er lachte laut auf und fuhr mit quietschenden Reifen davon.
»Dieb!«
brüllte Louis und warf ihm das Erstbeste hinterher, was ihm in die Finger kam. Es war die leere Kokosbällchentüte. Sie taumelte wie eine müde Taube zu Boden. »In einem hat er recht«, sagte Eva, als der SUV verschwunden war. »Ohne Erwachsene gibt es auch keinen, der uns vor solchen Halbstarken schützt.«
»Tja, wir sprechen dauernd von Erwachsenen«, überlegte Matti. »Aber wer genau ist damit gemeint? Ab wann ist man erwachsen? Und wer ist alles verschwunden?«
»Ist doch Schnuppe«, knurrte Louis. »Weg ist weg, da helfen keine Pillen.«
»Vielleicht ja doch«, erwiderte Matti. »Vorausgesetzt, wir wissen, warum und wohin die Erwachsenen verschwunden sind. Wenn wir den Grund kennen, können wir sie vielleicht auch wieder zurückholen.«
»Tja, was Louis ja nicht will«, gab Eva zu bedenken.
»Naja, vielleicht sind sie doch zu was Nütze«, murmelte der. »Naja, hin und wieder.«
Eva wandte sich an Matti. »Aber wo willst du anfangen? Wir haben keinen Hinweis.«
»Einen Hinweis nicht, aber vielleicht eine Idee«, sagte Matti. »Dafür müssen wir aufs Land. Und dazu brauchen wir unsere Räder. Ich schlage vor, jeder holt sein Bike und wir treffen uns in 10 Minuten an der Hauptstraße.«
Louis zog die Stirn kraus.
»Was hast du vor? Wo willst du denn hin?«
»Alles zu seiner Zeit«, sagte Matti geheimnisvoll.
In der Zwischenzeit waren die ersten Kinder zu den Rundfunk- und Fernsehanstalten gegangen, hatten sich rasch mit der Technik vertraut gemacht und Kontakt zu anderen Stationen in anderen Ländern aufgenommen. Dabei wurde klar, was sie schon vermutet hatten. Auf der gesamten Erde waren die Erwachsenen verschwunden. Und niemand hatte eine Ahnung, wo sie sein könnten. Manche Kinder berichteten von hellen Lichtblitzen, andere von komischen Geräuschen, die sie gegen Mitternacht gehört haben wollten, weshalb ein Junge aus Österreich vermutete, es könne vielleicht etwas mit der Geisterstunde zu tun haben. Die Geisterstunde ist zwischen Mitternacht und 1 Uhr. Aber die Welt ist in Zeitzonen eingeteilt. Das heißt, wenn es in Deutschland Mitternacht ist, ist es in New York 6 Uhr abends und in Kirgisien 5 Uhr morgens. Die Geisterstunde ist also, je nach Ort, zu unterschiedlichen Zeiten. Nach Berichten der Kinder in anderen Ländern verschwanden die Erwachsenen aber alle im selben Augenblick. Ganz egal, was die Uhr dort anzeigte. Ein Mädchen aus Honolulu hatte die Idee, dass es vielleicht etwas mit der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit zu tun haben könnte und dass die Erwachsenen dabei in eine Art Zeitloch gefallen sind. Aber erstens hatte die Umstellung der Uhren nichts mit der Natur zu tun, die kümmerte sich nämlich herzlich wenig darum, was das Zifferblatt anzeigte. Und zweitens war es September, die Zeitumstellung fand aber erst im Oktober statt und auch nicht in allen Ländern der Erde. Es wurde auch darüber nachgedacht, ob das Verschwinden die Strafe dafür war, dass die Erwachsenen immer so spät ins Bett gingen, oder dass ein mächtiger Magier sie weggezaubert hatte, weil sie den Kindern zu wenig Spielzeug kauften. Letzten Endes aber war keine der Ideen wirklich überzeugend und die Kinder verschoben das Nachdenken über die Gründe auf später. Stattdessen wurden die Radio- und Fernsehkanäle wieder mit Musik bespielt. Mark Foster, Deine Freunde und Lady Gaga. Auf den Straßen wurde gesungen und getanzt und zum Mittagessen gab es Hotdogs bis zum Abwinken. Dass die Würstchen kalt und die Brötchen von gestern waren, störte niemanden. Matti, Luis und Eva trafen sich mit ihren Rädern an der Hauptstraße und fuhren Richtung Süden. Erst aus der Stadt raus, dann übers Land. Zur Mittagszeit, als die Sonne direkt von oben auf sie herabschien, arbeiteten sie sich mühsam eine Bergstraße hoch.
»Mann, Matti!«
ächzte Luis, dem dauernd die Sonnenbrille von der nassen Nase rutschte.
Oh, »Wo willst du eigentlich hin?«
»Ich könnte auch langsam eine Pause vertragen«, stöhnte Eva, die sich mit geschultertem Gewehr hinter ihm in die Pedale stemmte.
»Wir sind gleich da«, erwiderte Matti atemlos. »Bloß noch diesen Berg hoch, dann haben wir's geschafft.«
»Ja, aber hier ist doch nix«, keuchte Luis. »Wir sind mitten in der Pampas.«
»Pampa«, korrigierte Matti.
»Da vorne ist es schon.«
Der Weg flachte ab und kurz darauf erreichten sie den höchsten Punkt des Bergs. Völlig erschöpft stiegen sie von den Rädern und wischten sich den Schweiß von der Stirn. Dann gingen sie zur anderen Seite und sahen ins Tal hinab, das sich vor ihnen ausbreitete. In der Mitte war ein großes, weißes Gebilde, das wie eine riesige Schüssel aussah.
»Was ist denn das für ein Ding?«
fragte Luis. »Ein Radioteleskop«, sagte Matti. »Eine Antenne, mit der man ins Weltall horchen kann.« »Und wozu soll das gut sein?« fragte Eva.
»Ich denke, das Weltall ist leer und da ist nichts außer Dunkelheit.«
»Das Weltall ist voller Sterne«, erwiderte Matti. »Und um viele Sterne kreisen Planeten, genau wie unsere Erde um die Sonne kreist. Da wäre es doch ziemlich komisch, wenn nur unsere Erde bewohnt wäre, oder?«
»Du meinst, jemand aus dem Weltall war auf der Erde und hat...«
Luis schlug sich die Hand vor dem Mund.
Oh, »Aliens! Na klar! Das Licht an der Tankstelle stammt von einem UFO!«
»Du glaubst, Außerirdische haben die Erwachsenen gekidnappt?« fragte Eva.
»Ich weiß nicht«, sagte Matti. »Vielleicht steckt auch was anderes dahinter. Ein schwarzes Loch oder so.«
»Ein schwarzes Loch?« fragte Luis.
»Was denn das schon wieder?«
»Ja, hast du doch selber von gesprochen«, erwiderte Matti. »Vorhin, als du meintest, dein Bauch wäre so leer wie ein schwarzes Loch.«
»Ja, das habe ich doch nur so gesagt«, druckste Luis rum, »weil ich es irgendwo mal gehört habe. Ich habe echt keinen Schimmer, was das sein soll.«
»So genau weiß ich's auch nicht«, gab Matti zu. »Ich habe aber mal einen Film gesehen, in dem es um ein schwarzes Loch ging. Und da haben die Wissenschaftler gesagt, dass in der Nähe von so einem Ding die Zeit verrückt spielt. Uhren laufen rückwärts und so. So eine Art Raum-Zeit-Dingsbums«, sagte Eva. »Davon habe ich auch schon gehört. Und dass man ziemliche Probleme bekommen kann, wenn man einem zu nahe kommt.«
»Ich verstehe immer noch nicht, was das mit diesem Teleskop hier zu tun hat«, sagte Luis.
»Schwarze Löcher sind im Weltall«, erklärte Matti. »Und mit dem Radioteleskop kann man ins Weltall horchen. Vielleicht hören wir ja, was unsere Eltern und die anderen Erwachsenen geschnappt hat. Ganz gleich, ob es jetzt ein schwarzes Loch war oder Außerirdische.« Luis zog die Stirn kraus.
»Und woher wusstest du, dass hier mitten in der Pampas so ein Ding rumsteht?«
»Ich war mal mit meinem Vater hier«, sagte Matti und spürte einen kleinen Stich in der Brust. »War wohl doch nicht alles nur schlecht mit den Erwachsenen. Sie hatten auch ihre guten Seiten.
Nun heul mal nicht gleich rum, sagte Louis und haute Matti freundschaftlich auf die Schulter. Dann lass uns das Ding mal checken. Kann ja nicht so schwer sein, so eine Antenne zu bedienen.
Sie betraten das Gebäude neben der Satellitenschüssel ohne Probleme. Sämtliche Türen standen offen. Auf den Tischen lagen angebissene Butterbrote, halb ausgetrunkene Kaffeebecher standen herum. Auch die Wissenschaftler, die hier gearbeitet hatten, waren offenbar überraschend verschwunden.
Während der Führung haben wir auch den Kontrollraum besichtigt, erklärte Matti und führte die beiden anderen einen langen Flur entlang. An seinem Ende öffnete sich ein großer Raum voller Computerterminals, Steuerungspulten und Schaltschränken. An der Wand gegenüber dem Eingang hing ein großer Bildschirm.
Lass mich raten, sagte Louis. Sie haben dir auch gezeigt, wie das Radioteleskop gesteuert wird.
Matti schüttelte den Kopf. Leider nein. Ich fürchte, wir müssen die Gebrauchsanweisung suchen.
Er zog eine Schublade auf und begann sie zu durchwühlen.
Das dauert zu lange, sagte Eva und setzte sich an eines der Kontrollpulte. Ich mach das schon.
Sie begann, Knöpfe zu drücken und Regler zu schieben.
Ey, was machst du denn da? Rief Louis entsetzt aus. Du machst doch alles kaputt!
Ich kenne mich mit Videoanlagen aus, erwiderte Eva gelassen. Und auch mit sonstigem elektronischen Zeugs. Schließlich hat mein Papa eine Tankstelle mit angeschlossener Werkstatt. Ich kann dir einen Panda auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Mit verbundenen Augen. Da werde ich ja noch wohl so ein Teleskop bedienen können.
Boah, die hat einen Panda auseinandergenommen, flüsterte Louis Matti zu. Boah, das arme Tier.
Der Bildschirm flackerte auf.
Da ist schon mal Kamera 1, sagte Eva zufrieden.
Das sind ja wir,
rief Louis und zeigte mit dem Finger auf den Bildschirm, wo der Kontrollraum mit Louis zu sehen war, der mit dem Finger auf sich selbst zeigte.
So, jetzt muss ich nur noch die Rückspulfunktion finden. Eva betätigte einen Regler. Das Bild auf der Mattscheibe ruckelte und breite Schlieren verzerrten das Gezeigte. Plötzlich bewegten sich Matti, Eva und Louis rückwärts aus dem Kontrollraum hinaus. Dann passierte lange nichts.
»Ich spul schneller«, sagte Eva und drehte an einem der Knöpfe. Wieder passierte lange nichts. Dann leuchtete der Bildschirm plötzlich taghell auf.
Eva stoppte die Aufzeichnung.
»Alter Schwede«, sagte Louis und starrte mit offenem Mund auf den Bildschirm.
Auch Matti und Eva waren sprachlos. Denn der Kontrollraum, der dort zu sehen war, war voller Leute. Mindestens 2 Dutzend Erwachsene saßen vor Steuerkonsolen oder brüteten über Aufzeichnungen, die vor ihnen auf den Schreibtischen lagen.
»Ich schalt mal ein«, sagte Eva, »auf normale Geschwindigkeit.«
Sie betätigte einen Schalter und das Bild setzte sich in Bewegung. Gleichzeitig war auch der Ton der Aufzeichnung zu hören. Ein Stimmenwirrwarr wie im alten Babylon, bei dem nur einzelne Begriffe herausstachen. Sonneneruption, schwarzes Loch, Experiment. Plötzlich gerieten die Wissenschaftler auf dem Bildschirm in Aufregung. Eva zeigte auf die Zeitangabe am unteren Rand der Aufzeichnung. Es war 1 Minute vor Mitternacht. Die Wissenschaftler auf dem Bildschirm wurden immer nervöser. Sie rannten umher, riefen sich Befehle zu und drehten an Knöpfen und Reglern.
»Noch 5 Sekunden«, sagte Eva mit Blick auf die Uhr. 4, 3, 2, 1.
Ein Lichtblitz füllte den Bildschirm aus. Als er wieder verschwand, waren die Wissenschaftler fort. Matti wurde nachdenklich.
»Heißt das, die haben mit dem Radioteleskop ein Experiment gemacht, bei dem alle Erwachsenen verschwunden sind?«
»Möglich wär's«, sagte Eva.
»Ich hab gehört, wie einer von ihnen Sonneneruption gesagt hat.«
»Ich hab Experiment gehört«, fügte Matti hinzu.
»Und ich schwarzes Loch«, sagte Louis.
»Was machen wir denn jetzt?«, fragte Matti.
»Wie können wir das Experiment rückgängig machen, damit die Erwachsenen zurückkommen?«
»Ja, falls wir das überhaupt wollen«, warf Louis ein, »worüber wir noch nicht abgestimmt haben.«
»Wir haben die Aufzeichnungen der Kameras«, sagte Eva.
Daran können wir erkennen, welche Knöpfe und Schalter die Wissenschaftler betätigt haben. Wir stellen sie wieder so ein, wie sie zu Anfang des Experiments waren. Dann kehrt sich das Geschehen vielleicht um.
Du meinst, wir lassen die Zeit rückwärts laufen? Fragte Matti. So als wäre gar nichts passiert?
Eva zuckte mit den Achseln. Einen Versuch ist es wert.
Also, ich finde, begann Louis.
Psst, unterbrach ihn Matti.
Was ist los? Still!
Sie lauschten.
Also, ich höre nichts.
Komisch. Ich hätte wetten können, dass da ein Geräusch war.
Ich habe auch nichts gehört, sagte Eva.
Also, was jetzt? Probieren wir es aus?
Ich bin dafür, sagte Matti.
Louis seufzte.
Also schön. Okay. Ich gebe mich geschlagen. Leg los.
Eva nahm sich eine Kamera nach der anderen vor. Sie studierte jedes Video in Großaufnahme und stellte die Schalter und Regler exakt so wie auf dem Video ein.
Fertig, sagte sie, als sie alle Aufzeichnungen durch hatte. Jetzt brauchen wir nur noch den Startknopf zu drücken. Dann sehen wir, ob es funktioniert.
Puh, dann mal los, sagte Matti.
Ich zähle den Countdown.
5.
Halt!
Die Stimme kam aus dem Nichts. Matti, Louis und Eva fuhren erschrocken herum. In der Eingangstür zum Kontrollraum standen 3 Jungen mit grimmigen Gesichtern.
Oh, Gunnar!
Zischte Matti.
Wusste ich doch, dass ich was gehört hatte,
knurrte er.
Was wollt ihr hier? Fragte Louis übel gelaunt. Aber plötzlich hellten sich seine Gesichtszüge auf.
Ach, ihr bringt mir den SUV zurück!
Sehr witzig, sagte Gunnar und trat näher.
Ihr wollt die Erwachsenen zurückholen. Das lasst ihr schön bleiben.
Und warum? Fragte Eva.
Weil ich es sage,
erwiderte Gunnar.
Ist doch klar, sagte Matti. Solange kein Erwachsener da ist, können Gunnar und seine Gorillas machen, was sie wollen. Autos stehlen, Sprüche klopfen und uns vorschreiben, was wir tun sollen.
Ganz genau, bestätigte Gunnar. Und deshalb sage ich, hier wird niemand zurückgeholt. Die Erwachsenen bleiben, wo sie sind. Und ihr macht jetzt eine Fliege.
Louis kreuzte die Arme vor der Brust.
Nö.
Gunnar starrte ihn ungläubig an.
Wie war das?
Ich sagte, nö,
wiederholte Louis.
Du glaubst doch nicht echt, dass wir uns das gefallen lassen. Bis jetzt haben uns die Erwachsenen herumkommandiert. Und jetzt, wo sie weg sind, wollt ihr das machen, ohne mich?
Er machte einen Schritt nach vorn und streckte seinem Gegenüber die Brust entgegen.
Eher sterbe ich!
Gunnar zögerte. Mit so viel Widerstand hatte er offenbar nicht gerechnet. Noch dazu von jemandem, der einen Kopf kleiner war als er. Er wechselte rasche Blicke mit seinen beiden Kumpels. Dann sah er wieder auf Louis herab.
Jetzt hör mal zu, du Knirps!
Ein Gummipfeil ploppte an seine Stirn.
»Attacke!«
brüllte Eva und stürzte sich auf Gunnar. Matti und Louis zögerten nur einen Moment, dann folgten sie ihr und nahmen die beiden anderen ins Visier. Gunnar und seine Leute waren so überrascht, dass sie einen Moment lang nur dastehen und das Trommelfeuer aus Schlägen und Tritten über sich ergehen lassen konnten. Dann fiel ihnen wieder ein, mit wem sie es zu tun hatten.
»Das sind doch bloß Kinder!« rief Gunnar. »Los!« »Macht sie fertig!«
Eine packte Eva, ein anderer Louis. Gunnar wollte sich Matti schnappen, aber der wich den Armen des großen Kerls immer wieder aus.
»Erzähl dich nicht so«, knurrte Gunnar. »Du kommst hier eh nicht ungeschoren raus.«
Er machte einen Schritt auf Matti zu, der zurückwich und gegen ein Schaltpult stieß. Und plötzlich wusste er, was er zu tun hatte.
»Wir kommen hier alle raus«, sagte Matti siegessicher. »Ob ungeschoren oder nicht, werden wir ja sehen.«
Damit drehte er sich um und schlug mit der Hand auf den Startknopf.
»Nein!« brüllte Gunnar.
Aber es war zu spät.
Ein gleißendes Licht erfüllte den Kontrollraum und blendete so stark, dass Matti die Augen zusammenkneifen musste. Gleichzeitig wurden die Geräusche um ihn herum von einem lauten Piepen übertönt. Dann hatte er das Gefühl, als würde an ihm herumgezerrt, als hätte ihn ein gewaltiger Staubsauger angesaugt und wolle ihn in sein Inneres saugen. Und dann war plötzlich alles vorbei. Matti fühlte sich, als würde er auf Wolken schweben. Das war wunderschön. Nur das Piepen nervte. Er schlug die Augen auf und erkannte, dass er nicht auf Wolken schwebte, sondern auf einer Matratze lag. Er setzte sich auf und sah sich um. Das war sein Bett. Und es stand in seinem Zimmer. Merkwürdig. Matti drückte auf den Wecker und das Piepen verstummte. Er stand auf und öffnete das Rollo an seinem Fenster. Es war noch ziemlich dunkel draußen. Der Morgen graute erst. Dennoch waren schon einige Leute unterwegs, stiegen in ihre Autos und fuhren davon. Es wirkte alles so beruhigend, fast schon friedlich. Dann erst begriff Matti, was er da sah. Leute waren unterwegs, auf der Straße. Morgens um... Er warf einen Blick zum Wecker neben seinem Bett. 7 Uhr. Das konnte nicht sein. Das war unmöglich. Das war... Ein Geräusch ließ ihn verstummen. Es kam von draußen, aus dem Flur. Matti schlich zur Tür und öffnete sie leise. Am Ende des Flurs war das Wohnzimmer zu sehen, hell erleuchtet. Die Geräusche kamen von dort. Er schlich über den Flur, aber als er sah, was ihn im Wohnzimmer erwartete, traf ihn fast der Schlag. Da stand der gedeckte Esstisch mit Kakao, Toast und Ei. Sein Vater briet Speck in der Pfanne und seine Mutter studierte die Morgenzeitung. Als sie ihren Sohn bemerkte, wünschte sie ihm einen guten Morgen und schenkte ihm ein Lächeln. »Setz dich«, sagte sein Vater und trat mit der Pfanne zum Tisch. »Ich hab Speck gebraten.« Matti nahm Platz und atmete tief ein. Das roch nicht nur nach Speck, sondern auch nach Zuhause, Wärme und Geborgenheit. Doch etwas störte ihn. »Wo wart ihr?«, fragte Matti. »Ich habe mir Sorgen gemacht. Wir alle haben uns Sorgen gemacht.« »Sorgen?«, fragte sein Vater und setzte sich zu ihm an den Tisch. »Wieso denn?« »Und wen meinst du mit alle?«, fügte seine Mutter hinzu. »Ja, uns Kinder«, sagte Matti. »Passiert ja nun nicht jeden Tag, dass plötzlich die Erwachsenen weg sind.« Seine Eltern wechselten einen fragenden Blick. »Kann es sein, dass du geträumt hast?«, fragte seine Mutter und lächelte ihn an. »Wir waren die ganze Nacht hier, so wie immer.« »Iss den Speck«, sagte sein Vater. »Dann geht es dir gleich besser. Nicht, dass du uns noch krank wirst.« Später in der Schule schrieben sie die Geschichtsarbeit. Und auch Frau Hummelbums erwähnte ihre Abwesenheit mit keinem Wort. In der Pause verzogen sich Matti, Luis und Eva in eine Ecke des Schulhofs, wo sie ungestört miteinander quatschen konnten. »Das war kein Traum«, sagte Eva. »Und wir sind auch nicht krank. Es ist alles genau so passiert, wie wir es erlebt haben.« »Ja, die Erwachsenen, die erinnern sich nur nicht dran«, fügte Luis hinzu. »Weil ihnen ihr Gehirn gedingsbumst wurde, als sie zurückgebeamt wurden.« Eva verzog das Gesicht. »Du meinst, die haben einen Hirnschaden?«
»Ey, ihr da!«
Sie drehten sich um. Auf der Straße stand Gunnar und winkte sie zu sich.
Oh, »Was will der denn?« murmelte Matti nervös.
»Werden wir gleich erfahren«, sagte Luis. Die drei schlenderten zu ihm. »Was gibt's?«, fragte Luis lässig.
»Dresche«, antwortete Gunnar. »Und zwar nach der Schule. Ihr glaubt doch nicht, dass wir euch davonkommen lassen, ihr kleinen Hosen.« »Sch, unterbrach ihn Luis. »Ich an deiner Stelle wäre vorsichtig. Sonst könnte jemand meinem Vater das Video von der Tankstelle zeigen.«
Gunnar zog die Stirn kraus. »Welches Video?«
»Das, auf dem du eine Beule in seinen Wagen fährst«, sagte Louis. »Der Wagen ist nagelneu. Das wird teuer, Freundchen. Richtig teuer.«
Gunnar schnappte nach Luft.
»Ja, aber...«
»Nix aber«,
unterbrach ihn Louis erneut.
»Du und deine Leute lassen uns ab sofort zufrieden. Ihr lasst überhaupt alle Kinder zufrieden. Wenn ihr jemanden verdreschen wollt, dann sucht euch einen, der stärker ist als ihr. Aber dazu seid ihr ja wahrscheinlich zu feige. Also lasst uns einfach in Ruhe. Und falls nicht...«
Er grinste frech und sagte,
»Video!«
»Dem hast du's gezeigt«, lobte ihn Eva, nachdem Gunnar abgezogen war. »Aber ich glaube nicht, dass auf den Bändern was zu sehen ist.« Louis zuckte mit den Achseln.
»Das weiß Gunnar ja nicht. Hauptsache, er belästigt keine Kinder mehr.«
»Dich scheint das ja nicht gerade zu begeistern«, sagte Eva mit Blick auf Matti, der ein sehr ernstes Gesicht machte. »Was unternehmen wir denn jetzt?«, fragte er. »Wegen der Erwachsenen und ihrem Dachschaden.«
»Nichts«, antwortete Louis. »Sie haben vergessen, was geschehen ist. Also ist alles wieder wie vorher.«
So ganz wie vorher war es dann aber doch nicht. Allerdings wurden die Veränderungen erst nach und nach bemerkbar. Insgesamt wirkten die Erwachsenen viel entspannter und hatten sehr viel weniger schlechte Laune, wenn sie im Stau standen oder irgendwohin zu spät kamen. Sowieso ließen sie viel öfter die Autos stehen und gingen zu Fuß oder fuhren mit dem Rad. Sie hatten auch mehr Lust, mit ihren Kindern zu spielen und feierten gerne Feste. Kurz, die Erwachsenen hatten sich sehr zu ihrem Vorteil entwickelt. Oder wie Matti es zusammenfasste: Endlich spielen unsere Eltern weniger erwachsen sein und bleiben mehr, was sie im Herzen sind, nämlich Kinder.
Das war »Der Tag, an dem die Erwachsenen verschwanden« von Christian Geilus. Der Erzähler war Samuel Weiß. Programmassistenz Ulrike Weigel. Technik Susanne Harasim. Regie Kai Frohner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.
Psst, psst, Geheimnis. Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus?
Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle.
Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten. Immer freitags als Podcast in der ARD-Audiothek.
Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war.